Wer von euch kennt folgende Situation? Du kommst gerade aus der Klausur raus und hast eigentlich ein ganz gutes Gefühl, warst sicher, konntest die Antworten eigentlich beantworten, mehr oder weniger. Und dann fängst du anderen zuzuhören, was die geschrieben haben. Es kommt Gerede, ist meistens so nach der Klausur. Und dann hörst du zu und denkst dir, warte mal. Ich habe da doch was anderes gehabt. Wenn man Matheprüfung geschrieben hat, ist es besonders schlimm, weil wenn da... Bei Deutsch könnte man noch sagen, ja, da, vielleicht hat er so interpretiert, ich so, vielleicht bekommen beide Punkte, aber bei Mathe, wenn ein unterschiedliches Ergebnis da ist, ist auf einmal Alarmglocken. Und auf einmal, du warst ja erstmal so sicher eigentlich und dann bekommst du auf einmal Zweifel oder Bedenken daran. Ja, vielleicht war es doch nicht alles so gut gelaufen und überdenkst nochmal deine Antworten, das, was du geschrieben hast. Oder vielleicht eine andere Situation, kennt bestimmt auch jeder von euch. Ihr habt irgendwo im Kopf gehabt, dass diese Worte in dieser Bibelstelle stehen und du warst dir so sicher und dann guckst du nach und dann so, hä, da steht's gar nicht. Obwohl du dir so sicher warst, dass du assoziiert hast damit und jemand anderes sagt so, nee, das steht da doch gar nicht. Dann guckst du nach und dann so auf einmal doch nicht und auf einmal fängst du an so zu zweifeln, ungewiss zu sein. Und wisst ihr, sowas Ähnliches geschah in der Gemeinde in Kolossä. Aber bei ihnen ging es nicht um eine Klausurfrage, irgendwelche Prüfungsfragen und auch nicht einfach, wo eine Bibelstelle genau stand, sondern es ging um den Kern des Glaubens, um das Evangelium. Sie, die Christen in Kolossä, waren eigentlich vollkommen überzeugt, vollkommen gewiss, Christus allein reicht aus. Das ist das, wie sie das Evangelium empfangen haben, woran sie geglaubt haben und immer noch glauben. Aber mit der Zeit kamen Irrlehrer zu ihnen und haben angefangen, diese Wahrheit zu hinterfragen, die Gemeinde zu verführen und zu verunsichern, indem sie gesagt haben, naja, ist das wirklich die richtige Antwort? Sollte man nicht nochmal das und das dazu schreiben? Fehlt nicht da noch etwas? Das haben sie gemacht. Und obwohl die Gemeinde in Kolossä noch nicht nachgegeben hat, sie sind noch nicht in die Irrlehre gefallen und haben sie geglaubt, das lesen wir klar in den Briefen, dass Paulus sagt, sie sind noch standhaft, gab es gewissermaßen Zweifel bzw. Ungewissheit, die aufgekommen ist. Einfach so eine Unsicherheit, die reingekommen ist durch diese Irrlehrer, die gekommen sind. Reicht Christus wirklich aus? Brauchen wir vielleicht doch etwas? Das sind Fragen, die kommen, wenn man so hinterfragt wird die ganze Zeit. Und Paulus, als er davon mitbekommt, schreibt er genau diesen Kolosserbrief, um ihnen eine einfache, aber wichtige Wahrheit zu sagen. Eure Antwort ist richtig. Christus allein reicht aus. Ihr braucht nichts mehr als ihn. Und er will ihnen damit Gewissheit zurückgeben. Zeigen, ihr seid auf dem richtigen Weg. Das ist die richtige Antwort. Ihr braucht nichts anderes. Und genau das tut Paulus im ganzen Brief und auch heute, wenn wir zu Kapitel 2 kommen, in Kolosser Kapitel 2, ihr könnt gerne schon mal Kolosser Kapitel 2 aufschlagen. In den letzten Versen, so ein bisschen zum Kontext, da hat Paulus viel über seinen Dienst geredet, ihn geteilt, was er gemacht hat, was er macht. Und er hat besonders gezeigt, was der Kern seines Dienstes ist. Was ist die Quelle? Was ist das Ziel? Was ist das Wichtigste in seinem Dienst? Und die Antwort war nicht so überraschend im Kolosserbrief. Es ist Christus. Es war nicht einfach irgendetwas, es war Christus selbst. Er war die Quelle seiner Kraft. Er war das Ziel. Er war alles in einem. Das Wichtigste in seinem Dienst. Und in Kapitel 2 ist Paulus immer noch dabei, über seinen Dienst zu reden. Und er wird jetzt persönlicher und spezifischer. Er gibt noch ein paar weitere Aspekte dazu. Und weil wir schon lange nicht mehr im Kolosserbrief waren, ich weiß gar nicht, der Witz letztes Jahr waren wir letztes Mal drin, aber will ich mit euch ein bisschen einen größeren Abschnitt lesen. Nicht nur die Verse, die wir uns heute angucken, und zwar Verse 1 bis 3, sondern ich will tatsächlich schon ab Vers 24 mit euch lesen, damit wir einfach so ein bisschen reinkommen in diesen Gedanken von Paulus. Kolosser Kapitel 1, Verse 24 bis Kapitel 2, Vers 3 will ich mit euch lesen. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und fülle in meinem Fleisch aus, was fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Verwalterschaft Gottes, die mir für euch gegeben ist, um das Wort Gottes vollständig zu entfalten. Das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen war, jetzt aber offenbart worden ist seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Heidenvölkern. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir in aller Weisheit, jeden Menschen ermahnend und jeden Menschen lehrend, um jeden Menschen in Christus als vollkommen hinzustellen. Daraufhin mühe ich mich auch ab, ringend gemäß seiner Wirkmacht, die in mir wirkt, in Kraft. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodikea und alle, die mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben, damit ihre Herzen Zuspruch empfangen, damit sie in Liebe zusammengefügt werden, zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Gesalbten, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich habe die heutige Predigt überschrieben mit den Worten: In Christus liegt alle Weisheit. In Christus liegt alle Weisheit. Ein anderer Titel wäre vielleicht: Paulus Kampf für völlige Gewissheit. Und wir wollen uns den Texten zwei sehr einfachen Punkten anschauen, die uns Paulus gibt. Und zwar zum einen den Kampf von Paulus in Vers 1, den er beschreibt. Und dann das Ziel von Paulus in diesem Kampf. Der Kampf von Paulus, Vers 1, und das Ziel von Paulus in Vers 2 und 3. Und so lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen. Der Kampf. Paulus' Kampf. Vers 1 heißt es: Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodikea und alle, die mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Unser Vers beginnt mit einem Denn. Das ist sehr wichtig, weil wir wissen, okay, es begründet etwas. Das heißt, es muss verbunden sein mit dem, was davor steht. Und dieses Denn, das zeigt uns, dass Paulus hier immer noch über seinen Dienst redet. Er führt, könnte man sagen, den Gedanken von Vers 29 weiter. Warum? Schaut mal, Vers 29 heißt es: Daraufhin mühe ich mich auch ab. Also der Gedanke der Mühe. Dann ringend. Anders gesagt, kämpfen, könnte man auch sagen. Gemäß seiner Wirkmacht, die in mir wirkt in Kraft. Hier hat er schon diesen Gedanken drin. Ich kämpfe dafür, jeden Menschen in Christus vollkommen darzustellen. Und jetzt wird er noch spezifischer. Er beschreibt seinen Kampf noch weiter. Er sagt, dass er mit ganzer Kraft ringt. Er sagt: Ich ringe oder ich kämpfe auch für euch. Wisst ihr, die Verse vorher könnten die Kolosser lesen und denken, okay, das ist ziemlich allgemein, was du da sagst, Paulus. Aber jetzt wird Paulus ziemlich spezifisch, um zu sagen: Ihr gehört auch dazu, für die ich kämpfe. Und beobachtet erstens hier im Vers: Paulus will zuerst, dass sie etwas wissen. Er sagt: Ich will aber, dass ihr wisst. Nun, was sollten sie wissen? Wie sehr er für sie kämpft, welch großen Kampf er für sie hat. Die große Frage ist: Warum will Paulus, dass sie es unbedingt wissen? Ich meine, was will er damit bezwecken? Manchmal, vielleicht könnte man so denken, ist nicht schon fast ein bisschen stolz so zu sein? Guck mal, wie Was will er damit bezwecken? Nun, ganz einfach, wir greifen schon ein bisschen vor, aber ich denke, das ist wichtig, damit wir diesen Zweck schon hier sehen. Vers 2 sagt er uns warum. Er sagt dort, damit ihre Herzen Zuspruch empfangen. Das bedeutet, er will sie ermutigen mit dieser Wahrheit. Und ich meine, ist das nicht eine sehr große Ermutigung, ein riesiger Trost, zu wissen, es gibt jemand, der sich unglaublich für dich sorgt. So sehr sorgt, dass er kämpft. Er beschreibt seine Sorge, das, was er tut, als einen Kampf. Dass er ringt für sie. Und besonders hier, stellt euch das vor, es ist ein Apostel, der das sagt. Man könnte denken, wer denkt schon an uns? Und der Apostel sagt, ich. Ich denke an euch. Ich kämpfe einen großen Kampf für euch. Obwohl sie nicht persönlich gerade sehen, soll diese Wahrheit, das Wissen um seinen Kampf, auch wenn er tausende von Kilometern weit weg ist, okay, ist ein bisschen übertrieben jetzt, also tausende ist übertrieben in dem Sinne. Und ich denke, wir können hier eine ganz praktische Sache mitnehmen. Und zwar, es ist sehr gut, den Leuten um uns herum immer wieder zu zeigen, dass wir uns um sie sorgen. So wie Paulus hier macht. Er sagt, ich will, dass ihr wisst. Ihm ging es nicht darum zu zeigen, guck mal auf mich, wie viel ich irgendwie mache für euch. Darum es ging nicht. Er wollte sie ermutigen, indem er sagt, ich bin da. Ich bete. Ich ringe. Ich meine, wir kennen das alles, wenn jemand dir schreibt oder sagt, ich bete für dich. Und wenn man vor allen Dingen entmutigt ist und das von vielen Seiten bekommt, es ist ein großer Trost zu wissen, man ist nicht alleine. Es gibt Leute, die sorgen sich um dich. Sie kämpfen für dich. Und wir sind manchmal so, dass wir das nicht zu Ausdruck bringen. Wir tun es, aber bringen es manchmal nicht zum Ausdruck. Aber ich denke, es ist hilfreich, so wie Paulus es macht. Es geht nicht darum, dass du jeden Tag zu jemandem gehst, aber immer wieder diese Liebe zu zeigen, auch mal in Worte zu fassen. Obwohl, wichtig, sie fängt nicht einfach in Worten, also es ist nicht einfach nur Worte. Das wäre kein großer Trost. Es muss auch ein Kampf sein dahinter. Und beobachtet außerdem, was für einen großen Kampf Paulus hier hat. Er macht zwei Dinge, um die Größe seines Kampfes zu beschreiben. Erstens, er sagt, es ist ein großer Kampf. Also Paulus betont, dass es wirklich nicht was Kleines ist. Es ist ein großer, ein heftiger, ein starker Kampf, den er führt. Also man könnte sagen, ein starkes Verlangen, was er hat. Sein Herz ist sehr besorgt um sie. So sehr ringt er. Diese Größe. Und zweitens, Das Wort hier für Kampf ist das griechische Wort Agona. Und das wurde üblicherweise dazu benutzt, einen Kampf bei Ringern oder also bei Olympischen Spielen in einer Arena oder bei einem Sportler, könnte man sagen, zu beschreiben. Ein Ringer, der so sehr kämpft, bis er völlig erschöpft ist. Und ich glaube, die Jungs können sich das gut vorstellen, wenn man ein bisschen ringt, weiß ich nicht wie viele Sekunden, man ist so schnell aus der Puste. Es ist wirklich extrem, extrem erschöpfend. Also als ich letztes Jahr mit euch jetzt schon stark geworden gerungen habe, danach war mir so schlecht, ich konnte fast nicht mehr essen, obwohl wir, weiß nicht, 2 Minuten dort gerungen haben. Also es war so wenig, kleine Zeit eigentlich, aber man war so kaputt. Aber dieses Wort benutzt Paulus, dieses Wort aus einem Ringkampf, um zu beschreiben, was für einen Kampf er hat. Ein Kampf bis zur völligen Erschöpfung. So sehr sorgt er sich. Das ist ein Kampf, den er beschreibt. Die Frage ist, was genau ist sein Kampf? Worum geht es bei seinem Kampf? Welch großen Kampf ich für euch habe? Inwiefern kämpft er für sich? Ich meine, er ist ja nicht wörtlich irgendwie in der Arena mit anderen und sagt, hier, ihr habt auf mich gewettet und ich kämpfe für euch, deswegen, darum geht es ja nicht. Was meint er also mit diesem großen Kampf, den er für sie führt, für euch hat? Ich denke, das ist ein dreifacher Kampf, also drei Aspekte. Erstens, denke ich, greift Paulus den Gedanken von vorher auf, dass er nämlich leidet und gelitten hat und immer noch leidet für sie. Vers 24, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Er leidet physisch. Er sitzt im Gefängnis gerade und er musste viel und oft Leid erleben, als er das Evangelium hinausgetragen hat. Und die Kolosser, sie gehören dazu. Sein Dienst war an die Heiden gerichtet und dafür hat er gelitten, weil er das Evangelium zu den Heiden bringt. Und er sagt, ich führe einen Kampf. Ich denke, dieser Aspekt gehört dazu von seinen Leiden physischen. Ein zweiter Aspekt, denke ich, der zu seinem Kampf dazugehört, ist seine harte Arbeit, die ihn wirklich erschöpft hat, das Evangelium zu verkündigen. Er arbeitete hart, Tag und Nacht, ein Kampf bis zur Erschöpfung, wie er das Evangelium verkündigte. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9, da redet Paulus davon, er sagt, ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium. Paulus war auch vollkommen ohne die zusätzlichen Leiden in einem Kampf. Tag und Nacht hat er gerungen, das Evangelium weiterzubringen. Ich denke, das ist ein Aspekt, der dazugehört, also zu dem Kampf, den Paulus geführt hat. Und der dritte, aber wichtigste Aspekt, denke ich, von seinem Kampf ist, dass er im Gebet für sie gekämpft hat, für sie gerungen hat. Wie komme ich darauf? Nun, in Kolosser Kapitel 4, Vers 12, da benutzt Paulus dasselbe Wort noch einmal. Ihr könnt gerne dort vorschlagen. Also, es ist das Verb von diesem Wort, aber es ist dasselbe Wort, also Wortstamm, dasselbe. Und da sagt er in Kolosser Kapitel 4, Vers 12, da redet er über Epaphras, wie er für sie betet. Und er benutzt genau dasselbe Bild. Schaut mal. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Jesu des Gesalbten. Und jetzt, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr steht vollkommen und erfüllt mit allem, was der Wille Gottes ist. Und ich denke, das ist der wichtigste und größte Punkt, wie Paulus ganz persönlich für sie kämpft. Und zwar im Gebet. Paulus, er kämpft unerbitterlich im Gebet für sie. Und es ist ein Kampf, den er beschreibt. Also ich bin gerade in 1. Mose unterwegs und mich hat er so stark daran erinnert, wie Jakob mit Gott gerungen hat. Gekämpft. Und er hat unerbitterlich festgehalten. Obwohl Jakob nicht gewinnen konnte in diesem Sinne, dass er ihn besiegen konnte, hat er nicht aufgegeben, die ganze Zeit festgehalten. Für was? Damit Segen kommt, damit er gesegnet wird. Und gewissermaßen kämpft Paulus so hier. Im Gebet steht er vor Gott und hält fest, bis Segen kommt. Er lässt nicht los, bis es Segen von oben herabfließt. Bis er gesegnet wird und bis vor allem sie gesegnet werden. Paulus, die Intensität von Paulus' Kampf war sehr enorm in seinen Gebeten. Und das zeigt gleichzeitig, wie das Herz von Paulus mit Liebe gefüllt war. Den Kampf, den er führte, der führte er, weil er sie liebte. Und beobachtet eine letzte Sache in diesem Vers. Für wen ringt Paulus, oder kämpft Paulus? Und für wen hat er diesen großen Kampf? Paulus nennt hier drei Personengruppen. Erstens sagt er, um euch. Damit meint er wahrscheinlich am meisten, also am wahrscheinlichsten die Kolosser direkt, nicht einfach alle Christen. Zweitens, die in Laodicea oder Laodikea sind. Zur Erinnerung, Laodicea war nicht sehr weit weg von Kolosser, also waren Nachbarstädte, 15 Kilometer ungefähr weit weg. Das heißt, sie kannten sich und hatten sehr wahrscheinlich dieselben Probleme, beziehungsweise dieselben Irrlehrer waren auch dort, weil am Ende des Briefes sagt er, dass der Kolosserbrief auch in Laodicea vorgelesen werden soll. Also hatten ähnliche Probleme dort. Und er sagt, auch die in Laodicea, an die denke ich, Und dann das Dritte sagt er, an alle, die mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Diese drei Sachen sagt er. Und besonders der letzte Teil ist sehr interessant. Sein Kampf im Gebet gilt nämlich auch denen, die ihn nie gesehen haben, die nie kennengelernt haben und die er nie kennengelernt hat. Und ich finde das sehr interessant, dass Paulus hier extra betont, die mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Warum finde ich es interessant? Weil eigentlich es so oder so klar war, dass die meisten in Kolosser und in Laodicea Paulus nicht gesehen haben von Angesicht zu Angesicht. Warum? Weil Paulus nicht selbst persönlich die Gemeinde dort gegründet hat. Deswegen kannten wahrscheinlich nur ganz wenige ihn persönlich, haben ihn gesehen. Als Epaphras ja zurück von dort kam, gab wahrscheinlich ein paar mehr Leute, aber es war nicht viel. Es war nicht die Mehrheit, die ihn kannte. Deswegen könnte man denken, warum schreibt das denn Paulus? Ich meine, die meisten kannten ihn nicht. Er sagt ja, für euch schon. Warum doppelt, könnte man sagen, wenn die meisten, also wenn so gesagt die Kolosse schon beinhaltet, die Leute, die ihn noch nicht kannten. Nun, ich denke, er macht das, weil er explizit betonen will und die Leute ermutigen will in Kolosser, die vielleicht geneigt sind, dazu zu denken. Nun, Paulus meint bestimmt die Leute, die er bei uns kennt, die er gesehen hat. Und Paulus will hier ein entschiedenes Nein sagen. Ich meine nicht nur die Leute, die ich kennengelernt habe, denen ich Hände geschüttelt habe, wo wir zusammen vielleicht einen Abend verbracht haben, gegessen haben. Ich meine jeden von euch, der dort ist. Auch wenn ich dich noch nie persönlich gesehen habe. Auch dir gehört mein Kampf im Gebet. Auch für dich kämpfe ich. Und die Frage, die sich automatisch stellt, wenn man das liest, Paulus kämpft selbst für diejenigen, die er nicht gesehen hat. Woher kommt der Antrieb und die Liebe, für sie zu kämpfen? Ich meine, menschlich gesehen ist es für uns verständlich. Wir haben mit jemandem lange gedient, wir kennen jemanden schon lange, wir sorgen uns um ihn. Da ist nicht eine Beziehung da. Aber Paulus, er kennt die Leute nicht. Also, und sagt, auch für euch kämpfe ich so. Mit der Intensität. Warum kann Paulus das sagen? Woher kommt diese Liebe? Das ist eine Frage, die sich automatisch stellt. Und ich denke, die Antwort ist darin zu finden, dass Paulus verstanden hat, wer diese Menschen in Kolossee sind. Nämlich Christen. Es hört sich so einfach an. Aber er hat verstanden, diese Menschen sind nicht einfach irgendwer. Sie gehören zum Leib Christi. Sie gehören zur Gemeinde dazu, zur Einheit des Leibes Christi. Und er hat Christus mit ganzem Herzen geliebt. Und jeden, der mit ihm in Verbindung stand, für den war sein Herz extrem offen, war besonders offen, weil sie zu Christus dazugehörten. Und sein Herz hat für Christus geschlagen, Tag für Tag und Stunde für Stunde. Und deswegen hat sein Herz auch für diejenigen geschlagen, die zu Christus gehörten. Wisst ihr, als Paulus gläubig wurde, also Saulus Paulus gläubig wurde, auf der Straße nach Damaskus hat Jesus zu ihm gesagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und es ist sehr interessant. Er hat nicht direkt Jesus verfolgt in dem Sinne. Er hat Christen verfolgt. Aber Jesus hat gesagt, warum verfolgst du mich? Warum? Weil er sich so sehr mit Christen in Verbindung setzt. Er ist das Haupt, wir sind der Leib, wir gehören zusammen, man kann es nicht trennen. Deswegen hat es Jesus so formuliert. Und ich kann mir vorstellen, dass das Paulus sehr prägend hängen geblieben ist. Und er jetzt genau auf die andere Seite umschlägt, wo er Hass
gegen Christus hatte und gegen seine Gemeinde dadurch, hat er jetzt Liebe für Christus, aber auch für seine Gemeinde. Weil er wusste, sie gehören zu Christus. Was können wir aus diesen Versen lernen, für Wahrheiten rausziehen? Ich will eine Wahrheit mit rausziehen. Und zwar, Liebe erfordert Mühe. Liebe erfordert Mühe. Paulus' Liebe, sie wurde eigentlich, also ist eigentlich nicht so sehr deutlich durch die Worte, die er sagt, sondern durch seinen Kampf, den er für sie im Stillen persönlich führt. Da wird die Liebe eigentlich erst richtig deutlich. Einfach die Worte von Paulus haben an sich nicht wirklich eine große Bedeutung in dem Sinne. Seine Liebe wird erst deutlich durch seine Mühe. So zeigt sich die Liebe. Wisst ihr, harte Arbeit und Liebe sind wie zwei Seiten einer Münze. Man kann das eine nicht haben oder das andere. Wenn man jemandem sagt, ich liebe dich, und auf der anderen Seite nicht harte Arbeit für dich steht, in dem Sinne, dass jemand für dich arbeitet, sich sorgt, viel investiert, dann ist es schwer zu glauben. So sehr gehört es zusammen. Wir Menschen merken, ob jemand sich um uns sorgt oder viel redet, mit seinem Mund sich um uns sorgt. Wisst ihr, manchmal tun wir so, als ob wir unsere Liebe im Paket der schönen Worte verpacken, Geschenkpapier der schönen Worte, und denken, das ist etwas, was den anderen ermutigt. Aber wisst ihr, das gibt keine Ermutigung, wenn man einfach nur hört, von jemandem mal hört, ja, ich liebe dich, und sonst 2 Monate nichts gesehen, die ging schlecht, nicht mal angerufen. Man macht das Geschenk auf dieser Worte und wisst ihr, was da drin ist? Nichts. Er schenkt keinen großen Trost. Aber wisst ihr, wenn unsere Liebe verpackt ist im Geschenkpapier der harten Arbeit für den Nächsten, der Sorge um sie, wenn er das Geschenk aufmacht, dann wird er sehr ermutigt dadurch sein. Weil da Taten dahinter sind, die seine Liebe bekräftigen und sie ermutigen sehr stark. Deswegen sagt Paulus diese Worte zu ihnen. Ihr wisst, damit ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe. Deswegen lasst uns nicht mit dem Mund, sondern in Tat lieben, so wie Paulus es hier tut. Ein Kampf führend. Und ich will noch eine kurze Anwendung noch mitgeben. Und zwar, lerne das harte Ringen im Gebet für andere. Lerne das harte Ringen im Gebet für andere. Paulus nennt es hier nicht umsonst einen Kampf, welchen großen Kampf ich um euch habe. Obwohl Paulus war gedrängt durch seine Liebe, diesen Kampf zu führen. Aber hat seine Liebe, die er hatte, den Kampf weggemacht? Als ob es kein Kampf wäre? War es sehr einfach jetzt? Nein! Er hat die Kolosser geliebt und das führte ihn überhaupt zu kämpfen. Aber der Kampf war trotzdem da. Die Liebe zu ihnen hat den Kampf nicht auf einmal in Luft aufgelöst, als ob es keine Arbeit mehr wäre. Er nennt es trotzdem einen Kampf. Es war kein Kinderspiel. Es kostete Kraft. Und wisst ihr, das ist ein großes Irrtum, zu denken, dass es keine Kraft kostet, wenn man also jemanden liebt, dass es keine Kraft kostet, dann zu ihm zu beten, zu ringen dafür, sich um ihn zu sorgen. Es kostet trotz dessen viel Kraft. Es bedeutet Arbeit und es kann sehr schwer sein. Paulus beschreibt es als großen Kampf. Man wird müde werden. Der Satan wird sagen, er macht es doch morgen für den zu beten oder sonst was, wenn du gesagt hast zu beten. Streitigkeiten untereinander erschweren das nur. Es ist nicht einfach. Deswegen will ich dich ermutigen, bleib dran. Lerne es, im Gebet für andere zu ringen. Wirklich auszuharren. Es ist ein Kampf, den Paulus beschreibt. Aber wisst ihr was? Wenn wir diesen Kampf ausharren, dann können wir wie Jakob sicher sein, dass Segen fließen wird. Egal in welcher Form. Aber er wird auf die kommen, für die wir beten. Wenn wir diesen Kampf ausfechten. Und ich will hier ganz praktisch zwei Dinge mitgeben, die du machen kannst. Erstens, studiere den Leib Christi in der Bibel, die Gemeinde. Wenn du im Gebet für andere wachsen willst, im Ringen im Gebet für andere, ist, denke ich, eine Sache, die hilfreich ist, die Bibel danach zu studieren. Wer sind die Leute um mich drumherum? Was ist die Gemeinde? Was ist der Leib Christi? Und ich denke, das wird uns helfen, einen richtigen Blick auf unseren Nächsten zu haben, die richtige Perspektive zu haben und uns ein größeres Herz für unseren Nächsten und für die Leute, die wir selbst nicht einmal kennen, haben. Missionare, die vielleicht weit weg sind und wir nur ihren Namen mal gehört haben. Und eine zweite praktische Sache ist, tatsächlich praktisch für Leute zu beten, die nicht unbedingt in deinem engsten Freundeskreis sind. Rauszusuchen für Missionare, für Leute, von denen du gehört hast, von weiter weg. Und einfach ganz praktisch dir Zeit zu nehmen, für sie zu beten. Weil gleichzeitig ist die Zeit, die du im Gebet verbringst für sie, auch ein Faktor, der deine Liebe zu ihnen steigert. Der dein Herz dazu verändert, sie mehr zu lieben. Deswegen fang praktisch damit an. Nimm dir was raus. Wir haben Missionare, ich weiß nicht, wie viele für sie betet. Können auch ein paar andere raussuchen. Ich habe damals einfach Hardcore Missionary einfach ein paar Namen rausgeschrieben und dabei habe ich entdeckt, dass Martin Wanten damals drin war. War auch lustig. Und dann einfach für die Leute gebetet. Und teilweise, also nicht teilweise, die meisten kannte ich nicht, außer Martin Wanten, den einzigen. Und doch, nach immer wieder des Betens für sie, wusste ich teilweise bei manchen Ländern, wo wenig da sind, schon ihre Namen, für wen ich da gebetet habe. Und mir war es schon viel, wisst ihr, als dann Nachrichten kamen von, also bei Hardcore gibt es immer so ein Update von den Missionaren, und ich dann gesehen habe, boah, von dort ist ein Update, war es mir auf einmal viel wichtiger, was dort gerade los ist. Auch das hilft uns, zwei praktische Dinge. Lerne das Ringen im Gebet für andere. Und so kommen wir zum zweiten Punkt für heute. Wir haben den Kampf gesehen und jetzt kommen wir zum Ziel des Kampfes, den Paulus hat. Vers 2 heißt es, damit ihre Herzen Zuspruch empfangen, damit sie in Liebe zusammengefügt werden, zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Gesalbten. Beobachtet Paulus, er sagt uns jetzt das Ziel, wofür er das sagt. Und er nennt uns drei Aspekte, drei Sachen. Erstens, damit ihre Herzen Zuspruch empfangen. Zweitens, damit sie in Liebe zusammengefügt sind. Und drittens, damit sie zur vollen Gewissheit des Verständnisses Christi kommen. Lass uns die drei Stück für Stück kurz anschauen. Erstens, zuerst, dass ihre Herzen Zuspruch empfangen. Davon haben wir gerade schon geredet, dass das sein Ziel war, dass sie ermutigt werden. Aber wir wollen hier noch ein bisschen genauer hinschauen. Benedikt, er benutzt das Wort hier, damit sie Zuspruch empfangen. Es kommt also, das Wort, was er übersetzt, ist das Wort Parakaleo. Und das ist ein zusammengesetztes Wort, was bedeutet, dass man jemanden wörtlich zu sich daneben ruft und jemand beiseite ist. Und es ist eigentlich ein sehr allgemeines Wort. Was meine ich damit? Es beschreibt nicht etwas Spezifisches, einfach nur das Ermutigen, sondern es ist einfach, man holt jemanden zu sich und er macht etwas, also an dir so gesagt. Es kann zum einen Ermutigung sein, also dass er dafür da ist. Es kann Trost sein, wenn du traurig bist. Es kann aber auch Ermahnung sein, also ein Aspekt von Zurechtweisung. Das ist ein sehr breites Wort. Oder es kann auch diesen Aspekt von Stärken beinhalten, dass man jemanden stärkt. Also sehr breites Wort, Aber ich denke, dass, was Benedikt hier gemacht hat, passt eigentlich ziemlich gut zum Kontext. Er sagt, dass sie Zuspruch empfangen. Es trifft, denke ich, den Gedanken ganz gut, weil Paulus auf der einen Seite gewissermaßen diesen Gedanken des Trostes hat, jemanden zu trösten und ihm Mut zu geben. Und zum anderen ist Zuspruch etwas, also wenn man jemandem Zuspruch gibt, dass man jemanden bestätigt in einer Sache. Also das ist ein anderer Aspekt vom Zuspruch geben jemanden. Dass sich Zuspruch gefangen, also Trost geben, aber auch jemanden bestätigen dort, wo sie sind. Und ich denke, das ist das, was Paulus hier genau machen will. Er will ihnen zum einen Mut machen, sie ermutigen mit dieser Wahrheit, dass er für sie kämpft. Und zum anderen will er sie dadurch bestärken. Die Frage ist, wobei will er sie bestärken? Also worin will er sie stärken, kräftigen? Ich denke, der Kontext, er macht das deutlich, worum es geht. Er will sie nämlich daran stärken, dass Christus alleine genug ist. Er will sie daran stärken, Zuspruch geben, dass sie nur an Christus alleine festhalten sollen und sonst an nichts anderes. Darin will er sie bestärken und das tut er nämlich auch, wenn wir so ein bisschen die Verse weiter runtergehen, sagt er, dass sie völlige Gewissheit haben sollen, was? Dass in Christus alle Schätze der Weisheit liegen. Und Vers 4 geht es dann weiter, wo er sagt, dies sage ich, damit niemand euch betrüge durch Überredungskunst. Er will ihnen Zuspruch geben, bei was? Genau in dieser Sache denke ich. Christus reicht aus. Christus reicht aus. Und beobachtet, Paulus, er sagt nicht einfach nur, damit sie Zuspruch empfangen, er sagt, damit ihre Herzen Zuspruch empfangen. Warum formuliert er das so, mit Herzen, nicht einfach ihr? Ich denke, damit will er betonen, dass er sie nicht einfach nur billig ermutigen will. Einfach ein paar kurze Worte gesagt. Er sagt, ich will, dass ihr wirklich im Herzen gefestigt seid. Es sollen nicht ein paar schöne Worte sein, die ihr kurz hört und dann im nächsten Moment denkt, warte, hat mir eigentlich gar nicht so viel gebracht. Sondern ihr sollt wirklich im Herzen fest sein, gestärkt sein, ermutigt sein, im Inneren. Und wisst ihr, es ist so wichtig, warum ist das so wichtig, dass man im Herzen bestärkt ist? Nun, weil wenn das Herz entmutigt ist, wenn das Herz zweifelnd ist, das könnte man sagen, Kontrollzentrum des Inneren, dann lähmt das alles. Es lehnt alles. Wie das Herz drauf ist, hat einen großen Einfluss darauf, wie man lebt und was man tut. Ein ganz praktisches Beispiel ist der Krieg. Also vielleicht nicht das Erste, woran man denkt, aber damals wurden Schlachten und sind heutzutage eigentlich immer noch so drauf aus, dass es einen Unterschied macht, ob die Armee ermutigt und bestärkt ist, mit welchem Herz sie reingeht beim Kämpfen oder nicht. In der Bibel gibt es dafür ganz zahlreiche Beispiele und eines der berühmtesten ist die Geschichte von David und Goliath. Als Goliath dort war, waren die ganzen Israeliten bestürzt. Ihr Herz war verzagt, ihr Inneres. Und was hat es gemacht? Es hat sich vollkommen gelähmt. Und die Philister hingegen waren bestärkt, haben auf Goliath geschaut und wow, waren dadurch einfach so siegessicher, könnte man sagen. Da war einfach ihnen ein Herz, so eine, wir werden gewinnen, so eine Stärke, eine Kraft da, die bei den Israeliten einfach nicht mehr da war. Aber als David mit Gottes Hilfe Goliath geschlagen hat, was ist passiert? Es ist eigentlich nur ein einziger Mann gefallen. Die Armee war genauso groß wie davor. Was ist passiert? Mit Goliaths Fall sind alle Herzen der Philister mitgefallen. Und alle Herzen der Israeliten wurden gestärkt. Und der Kampf sah ganz, ganz anders auf einmal aus. Sie haben gesehen, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und sie waren bestärkt und haben gekämpft. Das hat einen riesen Unterschied gemacht. Und genauso macht es bei uns praktisch im Leben einen Riesenunterschied, wie unser Herz ist, wenn man verzagt ist. Deswegen sagt Paulus, ihr sollt Zuspruch empfangen im Herzen. Ihr könnt wirklich feststehen, wissen, gewiss sein. Christus allein genügt. Zweitens sagt es ihnen, damit sie in Liebe zusammengefügt werden. Wenn man das liest, denkt man sich vielleicht erstmal, wie passt denn das überhaupt zusammen? Okay, wir wissen, dass du für uns kämpfst, damit wir in Liebe zusammengefügt werden. Okay, wie gehört das zusammen? Wie hilft da Paulus Kampf? Erstens, denke ich, hilft das Wissen um Paulus Kampf, dass er ihnen ein Beispiel gibt von seiner Liebe zu ihnen, wie sie verknüpft sind in einem Geist. Er sagt, ich kämpfe einen Kampf für euch, obwohl ich euch nicht mal gesehen habe. Also nicht alle von euch, die wenigsten sogar. Und er zeigt damit, ich bin so verbunden mit euch. Mein Herz ist in Liebe bei euch, obwohl ich euch nicht mal kenne in dem Sinne. Warum? Weil wir verbunden sind in einem Leib. Und das ist der Gedanke hier. Zusammengefügt in Liebe, das Wort zusammengefügt, das benutzt Paulus in Kapitel 2 ein wenig weiter, wo er über den Leib Christi redet. In Kapitel 2, Vers 19, da sagt er, wobei er nicht festhält das Haupt, also über Christus ist das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten wird. Ist dasselbe Wort, das hier, zusammengehalten, wie bei uns. Paulus will sagen, ihr sollt zusammenhalten in Liebe. Und ich gebe euch ein Beispiel davon. Genauso sollt ihr untereinander zusammengefügt sein. Die andere Frage ist, was hat ein Zusammensein in Liebe damit zu tun, dass man von Irrlehrern bewahrt bleibt, beziehungsweise bestehen kann, ihnen widerstehen kann? Weil eigentlich ist der Kontext hier immer noch darum, dass sie nicht überführt oder verführt werden sollen. Was hat diese Liebe untereinander damit zu tun? Nun, ich denke, zwei Aspekte. Erstens, warum ist das so wichtig, dass sie in Liebe zusammengefügt sein sollen? Weil Liebe untereinander, zusammengefügt zu sein in Liebe, es schützt die Gemeinde vor Irrlehre und vor falscher Lehre. Warum? Nun ganz einfach, weil man erstens aufeinander aufpasst, man macht sich Sorgen umeinander, man weiß, man kann sich so vorstellen wie eine Herde von Schafen. Wenn sie zusammen ist, ist es viel, also die Räuber greifen nie jemanden an, die zusammen sind, also, sondern sie versuchen, das Einzelne rauszugreifen, wo es verloren gegangen ist auf dem Weg. Aber Paulus sagt, ihr müsst zusammen sein in Liebe, gefestigt, damit nicht einfach jemand aufgrund von Streitigkeiten und sonst was dort irgendwo außen kurz ist und dann ist genau der richtige Moment, wo der Öllehrer kommt und ihn mitnehmen kann, ihn überzeugen kann, guck mal, die sind gar nicht so gut, wie sie denken. Es ist ein großer Schutz gegen Irrlehre, Liebe untereinander. Und ein zweiter Aspekt ist, Liebe untereinander, sie lässt uns auch in der Erkenntnis Christi wachsen. Und dadurch hilft uns das auch, geschützt zu werden, gestärkt zu werden, gefestigt zu werden gegen Irrlehrer. Das hört sich vielleicht erstmal so ein bisschen komisch an. Liebe untereinander zeigt uns, also hilft uns in der Erkenntnis Christi zu wachsen. Aber tatsächlich, schaut mal, der Vers sagt, damit sie in Liebe zusammengefügt werden. Und jetzt geht der Vers weiter. Er sagt, zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Offenbar hat die Liebe untereinander zusammengefügt sein, was mit dem Reichtum zu tun. Es führt zu Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Es gehört tatsächlich zusammen, Liebe untereinander und Erkenntnis Christi. Ein Kommentator drückt das so gut aus, er schreibt, Paulus betont, dass die Offenbarung Gottes nicht vollständig erkannt werden kann, ohne eine brüderliche Liebe in der christlichen Gemeinschaft. Es sind nicht Bücher, die uns einfach nur die Erkenntnis Christi geben. Nicht einfach wie ein Mönch zu Hause sitzen und viel studieren. Es gibt gewisse auch Erkenntnis, ja, auf jeden Fall. Aber es ist so wichtig, dass sie verbunden ist mit dem Leib Christi und der Gemeinde, wo diese Liebe untereinander ausgeübt wird und dadurch die Erkenntnis in Christus wächst. Das ist so wahr. In der Liebe untereinander erfahren wir zum einen die Liebe von Christus praktisch, wie die Liebe Christi Menschen dazu drängt, füreinander zu sorgen, füreinander zu kämpfen, zu beten. Und auch wir werden dazu gedrängt, es praktisch auszuleben. Und das hilft uns praktisch und auch erfahrungsgemäß in dieser Liebe Christi zu wachsen, was uns einfach nur Worte nicht geben können. Diesen Aspekt der Tiefe, der Erkenntnis. Und das ist gleichzeitig auch der dritte Aspekt, den Paulus uns, also den Paulus, wo Paulus will, dass sie, was das Ziel von Paulus ist. So. Und zwar, dass sie zur völligen Gewissheit des Verständnisses kommen. Zur vollen Gewissheit des Geheimnisses Gottes, des Gesalbten. Im Grunde gesagt will er, dass sie überzeugt sind, vollkommen gewiss, dass Christus allein ausreicht, dass sie nicht mehr als ihn brauchen. Deswegen diese völlige Gewissheit. Ihr müsst nicht wanken, wenn andere Leute kommen und sagen, ist das vielleicht nicht ganz die richtige Antwort? Da gibt es noch diese zwei Zusatzdinge, die du auch dann nehmen könntest neben Jesus. Und man sich vielleicht fragt, brauche ich vielleicht doch von den anderen Dingen etwas? Paulus sagt, nein. Das ist mein Ziel auch, was ich auch erreichen will, dass ihr überzeugt seid. Ihr braucht nur Christus. Und in Vers 3 macht er das genau deutlich. Wovon sollen sie vollkommen überzeugt sein? Was ist dieses Geheimnis Gottes, des Gesalbten, könnte man sagen? In welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis? Ich will, dass ihr völlig gewiss seid. Im Evangelium des Christus. Und jetzt erklärt er eine Wahrheit genauer, die er will, dass sie überzeugt sind. Dass in Christus alle Schätze der Weisheit verborgen liegen. Ich denke, das ist die große Wahrheit, die er vor allen Dingen ihnen vor Augen stellen will. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und wenn du heute das mitnimmst, dann ist es so wichtig. Wenn du eine Sache mitnimmst, dann ist es die. In Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Nun, die Ehelehrer, sie haben was anderes behauptet. Sie haben gesagt, in Christus ist viel Weisheit und Erkenntnis. Aber nicht alle. Aber Paulus ersetzt dieses Wort und sagt, nein, nein, nicht viel. Alle Weisheit, alle Schätze der Weisheit. Christus reicht aus für das ganze Leben, für jegliche Wahrheit, für jegliche Weisheit im täglichen Leben reicht Christus aus. Er sagt, in ihm sind das. Wir sind oft versucht, irgendwo anders Weisheit zu suchen, im Alltag, vor allen Dingen, wenn wir nicht sofort Anwendung finden, wie wir das praktisch aus der Bibel nehmen, sind wir versucht, sehr schnell woanders Hilfe zu suchen, dort Weisheit zu suchen, außerhalb der Schrift. Und Paulus sagt, das brauchen wir nicht tun. In Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Er will wirklich betonen, es ist alles. Es ist wie eine riesige Schatzkammer, die man sich vorstellen kann, wo man alles findet. Oder ein anderes Beispiel. Heutzutage gehen wir immer in verschiedene Läden rein, oder? Es gibt eigentlich keinen Laden, der wirklich alles, alles hat, was wir brauchen. Also quasi, wir müssten im Leben nie wieder in einen einzigen Laden reingehen. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Laden kennt, vielleicht Amazon jemand, weiß nicht. Meistens gibt es einen Baumarkt, es gibt zwar so Teddy, so verschiedene, da gibt es ein bisschen Essen, gibt es ein bisschen das, aber es gibt nirgendwo, wo wir alles in einem Paket bekommen. Wir gehen in den Laden und in den Laden und in den Laden. Aber Paulus will sagen, nein, bei Christus ist es wie so ein riesiger Laden, wo es alles gibt. Egal, was du brauchst im Leben, da ist der Laden, er heißt Christus. Geh dorthin. Du brauchst nicht dort in Teddy rumzugehen, nein, weiß ich. Oder Teddy heißt ja. Oder woanders. Christus reicht aus. Tag für Tag in jeglicher Situation, die du da bist, in welchen Schwierigkeiten du bist, in welchen Kämpfen, in welchen Versuchungen, es ist egal. Christus reicht dafür aus. Das Evangelium Christi, sein Wort, wo Christus uns deutlich macht, da ist alle Weisheit verborgen. Und hier will ich dich fragen, suchst du diese Schätze bei Christus oder woanders? Suchst du gerne Weisheit dort, wo du sie vielleicht schneller und einfacher bekommst? Suchst du sie dort, wo es dir gefällt, was dir gesagt wird? Oder suchst du sie dort, wo tatsächlich Weisheit liegt? Ich will dir Mut machen, suche bei Christus Weisheit. Seine Schatzkammer, sie ist unendlich und seine Weisheit reicht für alles aus. Und beobachtet eine letzte Sache noch. Und zwar, obwohl Paulus betont, dass in Christus alle Schätze der Weisheit sind, sagt er, sind verborgen. Interessant, oder? Er sagt verborgen in Christus. Warum sagt er das? Bedeutet das, wir können sie doch nicht finden? Nun nein. Ich denke, er will zwei Dinge damit machen. Erstens erinnert uns, im Kontext vorher ging es darum, und auch hier vorher, um ein Geheimnis des Evangeliums. Er will damit zeigen, dass das Evangelium vorher verschlossen für uns war. Aber Gott hat uns offenbart, uns zu erkennen gegeben, die Fülle des Evangeliums. Und zweitens, auch wenn wir jetzt das Evangelium kennen, grundlegend, erfordert es trotzdem viel Zeit und Kraft, die Weisheit auszugraben. Das ist ein Bild eines Schatzes. Und wann habt ihr das letzte Mal einen Schatz auf der Straße einfach so liegen finden? Und ich habe noch keine Schatzsucher gefunden, die einfach auf die Straße gucken ohne Werkzeug. Normalerweise gräbt man. Also, ich weiß nicht, was wir Leute, oder taucht man, keine Ahnung. Also, es ist irgendeine Kraft erforderlich, dass man dorthin kommt. Und ich denke, diesen Aspekt will Paulus uns auch mitgeben. Dass die Weisheit da ist, aber sie liegt nicht direkt an der Oberfläche jedes Mal. Wenn wir also denken, für meine Situation, da hilft die Weisheit der Bibel nicht, die Weisheit Christi, in Christus was zu suchen, dann will ich dir sagen, das stimmt nicht. Du hast einfach nur noch nicht tief genug gesucht, noch nicht tief genug gegraben, weil sie ist dort. Du musst sie nur finden. In Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Zum Schluss will ich noch zwei Anwendungen geben. Erstens, suche beständig die Schätze Christi. Suche beständig die Schätze Christi. Es erfordert Kraft und Anstrengung, zu sehen und zu verstehen, wie das Evangelium, wie Christus in meinem Leben anzuwenden ist. Wie es auf diese Situation bezogen werden kann. Aber ich kann dir sagen, erstens, du findest sie dort und zweitens, sie übersteigt alles andere. Wisst ihr, ich habe selbst nicht viel Weisheit. Aber das Gute ist, ich kenne denjenigen, wo die Weisheit ist. Man muss nicht alle Antworten auf jede Frage sofort im Kopf haben. Wird man niemals schaffen, aber muss wissen, wo man sie findet. Und Paulus sagt, in Christus, im Evangelium, in seinem Wort. Nichts anderes kann diese Weisheit ersetzen in Christus. Die Weisheit der Welt, sie ist nur eine billige Attrappe. Die es dir vielleicht ganz kurz okay gehen lassen wird, aber letztendlich wird sie dich enttäuschen. Deswegen suche die Weisheit bei Christus. Und zweitens, eine letzte Anwendung. Habt Liebe untereinander. Habt Liebe untereinander. Paulus fordert dazu auf, in Liebe zusammengefügt zu sein. Warum? Um in der Erkenntnis zu wachsen. Vielleicht hast du Streit gerade oder hast Streit gehabt. Die Situation zwischen dir und jemand anderem in der Gemeinde ist angespannt. Dann ist es eine Möglichkeit, dem anderen die Erkenntnis Christi näher zu bringen, indem du ihn liebst, indem du ihn vor Augen bringst, wer Christus ist, indem du dich versöhnst und ihm hilfst, in der Erkenntnis Christi zu wachsen, ganz praktisch. Nicht indem du eine große Predigt hältst, indem du zu ihm gehst und dich versöhnst, indem du für ihn betest, indem du dich um ihn sorgst. Liebe untereinander, sie schenkt Erkenntnis. Und heute haben wir gesehen, welch großen Kampf Paulus gekämpft hat. Und ja, jetzt nicht ganz kämpfen. Ja, weiß nicht. Eine gute Frage. Könnten wir uns später unterhalten. Paulus, er hat gekämpft. Er hatte Liebe. In Gebeten rang er, wofür? Damit sie in der einen Wahrheit befestigt sind. Christus hat alle Weisheit. Halte fest an ihm. Suche die Weisheit, die du brauchst. Nur bei ihm. Mehr brauchst du nicht. Lass uns noch beten. Du dürft gerne mit mir aufstehen. Herr, danke, dass du uns ganz klar sagst und zeigst, dass es genügt, dich zu haben. Dass es nicht nur für die Rettung ausreicht, man ist gerettet und jetzt muss man zusehen, wie man sonst klarkommt im Leben. Nein, du hast auch viel weiter in Christus vorgesorgt. Du hast auch in ihm alles gegeben, was wir zum Leben brauchen. Alle Weisheit für jede Situation, für alles in unserem Leben, sie liegt in ihm verborgen. Er ist das Zentrum des Evangeliums, des Wortes Gottes. Und dort finden wir Antwort auf jede praktische Frage, für jede Situation in unserem Leben, wie wir handeln sollen, was wir tun sollen, wie wir leben. In dir liegt alle Weisheit. Danke, dass du dich uns offenbart hast. Wir kamen nicht im Traum darauf, zu dir zu kommen. Aber du hast uns gezogen. Du hast uns dich offenbart. Uns gerettet. Und wir wollen jetzt festhalten. Herr, wir wollen nicht auf andere Dinge vertrauen. In der Welt wird so viel gesagt. Ganz viele Standbeine haben, ganz viele Sachen haben, verschiedene Absicherungen. Aber wenn es um das Evangelium und um dich geht, dann brauchen wir niemanden als dich. Du allein reichst aus, um uns zu retten, aber auch für unser praktisches, alltägliches Leben. Herr, hilf uns, Tag für Tag darin zu suchen, das zu unserer Quelle zu machen. Herr, dann können wir weise leben. Amen.